Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Diesen Satz prägte Anfang der 20er Jahre der spätere Kronjurist der Nationalsozialisten Carl Schmitt. Er entwickelte damals in seinen politischen Theologien die Ideen von der Freund-Feind-Unterscheidung als Kriterium des Politischen und vom Katechon, dem Aufhalter aus dem Neuen Testament, der als politische Kraft den Freund vor dem Feind bewahrt, sich also gegen jedes Böse einsetzt.
Wo klare Freund-Feind-Unterscheidungen sind, wie heute im Nahen Osten oder dergleichen, ist die Identität ohne weiteres klar. Freund heißt in diesem Falle die intensivste Gruppe und Verbindung von Menschen. Und Feind heißt eben die intensivste Spannung.
Carl Schmitt im Jahr 1969. Ja, diese Spannung könne nur von dem Katechon aufgehalten werden, der den Zerfall von Werten und das vermeintlich Böse bekämpft. Warum sind Schmitt und seine Gedanken heute aktueller denn je? Weil sich die neue Rechte den Begriff des Katechon zu eigen gemacht hat. Donald Trump gilt als Katechon, als Kraft, die sich über alle Regeln hinwegsetzen darf. Der Tech-Milliardär Peter Thiel hofft, mit dem Katechon die Apokalypse, in seinen Augen der Liberalismus, aufzuhalten. Und auch die AfD und Russland ziehen den Katechon heran, um ihren Kampf gegen westliche Werte zu verteidigen. So viel vorab. Der Historiker Volker Weiß forscht zur Geschichte und Gegenwart der extremen Rechten in Deutschland. Und sein neues Buch Katechon zur Wiederkehr der politischen Theologie in der Gegenwart hat es unter den Sachbüchern im Juli auf Platz 3 geschafft. Und Volker Weiß begrüße ich nun auf Radio 3. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Vielleicht erklären Sie zu Beginn noch einmal kurz in Ihren Worten. Der Katechon also stammt aus dem Neuen Testament, ist aber weder eine Figur noch etwas anderes Definierbares. Wie würden Sie denn den Katechon beschreiben?
Im Ursprungstext kann man ihn eigentlich am besten als eine Kraft beschreiben. Eine Kraft, die einen falsch auftretenden Messias, also quasi einen Fake-Messias, aufzuhalten vermag. Das geht zurück auf eine Situation, in der die frühchristlichen Gemeinden jederzeit die Wiederkehr Christi erwarten und jetzt begründet werden muss, warum sie nicht stattfindet. Und dann kommt eben diese Kraft ins Spiel, von der gar nicht bestimmt ist, ob sie eine Figur, eine Institution, was auch immer ist. Und mit der dann begründet wird, der falsche Messias, der uns mit den Verlockungen von Frieden und Wohlstand quasi verführen möchte, ist ein Diener des Satans. Er wird aber aufgehalten durch den Katechon. Wer auch immer oder was auch immer das sein mag, wird eben nicht bestimmt. Und auf diesem, mit dieser Münze kann man heute dann doch sehr viel politisch einwechseln.
Mhm. Carl Schmitt hat diesen biblischen Begriff quasi wieder aus der Versenkung geholt, ihn zu einem zentralen Element seiner politischen Theologie gemacht. Für ihn war der Katechon, wie Sie gerade sagten, oder Katechon, ein Symbol des Widerstands. Aber gegen was denn eigentlich genau?
Das wechselt bei Schmitt und das liegt aber natürlich auch in der Grundanlage eben dieser Kraft, weil sie nicht bestimmt ist, kann sie relativ beliebig eingesetzt werden. Und bei Schmitt wird ja alles ganz furchtbar reduziert, was ja eine gefährliche Logik ist. Also der O-Ton, den wir gehört haben, Freund, Feind, das ist ja eine extreme Simplifizierung von komplexen historischen, gesellschaftlichen Bedingungen letztendlich. Aber der Katechon eignet sich eben dann ganz hervorragend einfach um den jeweiligen Gegner damit zu bestimmen, um die eigene Position dann auch aufzuwerten. Mhm. Also anfangs ist der Katechon sogar, das sind die Kräfte, die sich vergeblich, nämlich im Vormarsch der deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg, in Schmitts Augen vergeblich den Nazis entgegenstellen, weil er natürlich mit dem Sieg der eigenen Seite rechnet. Und da ist das eher eine Figur auf verlorenem Posten, die sogar den deutschen Sieg beschleunigen wird. Und nach dem Krieg sind dann alle Kräfte, die den westlichen Liberalismus aufzuhalten versuchen, das geht bis hin zu Mao Zedong interessanterweise, sind dann die Katechon.
Könnte man auch sagen, dass Rechte den Begriff des Katechon gekapert haben, denn wäre es nicht auch möglich, die Demokratie als Katechon zu bezeichnen, weil sie gegen die Rechte als Feindbild kämpft wiederum?
Natürlich, da versuche ich ja mit meiner Schrift auch darauf hinzuweisen. Die Figur ist tatsächlich interessant und das Motiv des Aufhaltens möchte ich auch gar nicht aus der Hand geben. Ein Beispiel: der Widerstand gegen Hitler hat sich selber auch als Katechon gesehen und Hitler als den Antichristen. Also man kann das auch sehr anders einsetzen. Mir geht es aber eben genau darum, jetzt diese Dienstbarmachung und auch die permanente Wiederbelebung von Schmidt im rechten Diskurs einmal zu durchleuchten und damit diesen Begriff auch ein wenig, diesen Nimbus der irgendwie Esoterik zu nehmen.
Das rechte Denken, das interessiert Sie in Ihren Arbeiten und Wissenschaften, Volker Weiß. Und wir hören hier auf Radio 3 mal einen O-Ton des AfD-Politikers Björn Höcke. Anfang Juni hat er die Möglichkeit gehabt, in einem sehr langen Interview mit der Weltwoche sein Gedankengut öffentlich zu machen.
Zweifellos ist Russland ein souveränes Land, anders als die Bundesrepublik Deutschland. Aber doch ein Staat mit großen inneren Problemen, einer fundamentalen demografischen Krise, die sich von der unsrigen fast nicht unterscheidet. Postmoderne Dekadenzphänomene, auch in Russland, das sich ja gerne so als Kateschon gegen westliche Degeneration und Dekadenz darstellt.
So, also Björn Höcke von der AfD, und diese Aussage birgt ja zwei Aspekte. Da sagt er zum einen, Russland sehe sich als Katechon gegen den Westen. Zum anderen spricht er Deutschland auch die Souveränität ab, sprich die Unabhängigkeit. Aber laut Carl Schmitt ist souverän der, der über den Ausnahmezustand entscheidet. Wir entscheiden also nicht, oder wie ist das zu verstehen? Wie interpretieren Sie das?
Also im Denken dieser Kreise, und nun ist Höcke natürlich ein Exponent des völkisch-nationalen Flügels, geht es permanent um die Souveränität des deutschen Volkes, die quasi in der Kriegsniederlage 45 abhanden gekommen sei und nicht wieder errungen wurde. Und daher ist diese permanente Erzählung letztendlich einer Fremdsteuerung da, gegen die man dann eben aufzustehen habe. Das ist eben das geschlossene Weltbild. Interessant ist übrigens, wie sehr auch mit dem Souveränitätsbegriff dann auch von rechts wieder umgegangen wird. Er wurde ja jahrelang, jahrzehntelang eigentlich als Kern des rechten Denkens immer wieder hervorgehoben. Bei der Corona-Krise hat man plötzlich alles umgekehrt. Also der Staat, dem man noch wenige Jahre davor im Zuge der Flüchtlingswelle die Souveränität abgesprochen hat, weil er einen angeblichen Ausnahmezustand nicht bewältigen konnte in deren Augen, der galt jetzt plötzlich als diktatorisch, weil er eine Souveränität in der Pandemie dann plötzlich bewiesen hat. Also man hält sich dort nicht mal an die eigenen Setzungen, interessanterweise.
Auch das dechiffrieren Sie in Ihrem Essay. Carl Schmitt nochmal zu seiner Person. Er ist 1985 gestorben. Wie kam es denn überhaupt, dass seine Theorien von Rechten und Autoritären wie der AfD, aber auch Trump, Putin, Peter Thiel wieder aufgegriffen wurden und werden?
Naja, sie waren in einem bestimmten politischen Segment eigentlich immer da, auch immer wirklich als Leitstern innerhalb eines sehr radikalen Konservatismus und vor allem einer theorieinteressierten neuen Rechten war Schmitt immer der Hausgott. Insofern ist diese Wiederbelebung jetzt wieder ein weiteres Zeichen dafür, dass Dinge, die jahrzehntelang gepflegt wurden in einem bestimmten Milieu, wieder stärker in einen größeren Diskurs eingeführt wurden. Und wir können ja auch sehen, wenn also beispielsweise Roger Köppel, also mit der Weltwoche oder andere Formate, das sind ja letztendlich die Multiplikatoren für dieses Denken. Das Problem ist ja weniger irgendwie ein Höcke oder wie alle anderen Akteure heißen, sondern dass sie eine entsprechende Echokammer bis hin zu Elon Musk finden, die dann diese doch teilweise auch sehr kruden Theorien dann quasi global noch verbreiten.
Ja, die Tech-Millionäre und Milliardäre, die haben wir gerade hier schon eingeworfen. Wie ist denn mit dieser Art von Macht möglicherweise auch umzugehen von politischer Seite?
Ich denke, da sind die Gesellschaften natürlich gefragt, diese immense Monopolbildung und auch diese immense Kapitalanhäufung, die da stattfindet, da entgegenzusteuern. Das hat ja nichts mehr mit auch einer liberalen Leistungslogik zu tun. Das setzt Konkurrenzmechanismen außer Kraft und schafft tatsächlich Einflusssphären in einer Verbindung von eben Geld und Technologie und Öffentlichkeit, die fundamental antidemokratisch werden. Also die neue, sozusagen die Variante des neuen technologiebasierten Faschismus sieht eher den CEO als den uneingeschränkten Führer und nicht mehr wie in den 30ern den militärischen Feldherrn. Da kann man gegensteuern, da muss man gegensteuern.
In Ihrem Buch sensibilisieren Sie uns für diese Zusammenhänge. Wie sollten wir denn als demokratische Gesellschaft damit umgehen, darauf reagieren?
Also ich plädiere immer dafür, die Zivilgesellschaft zu stärken. Also das können Kirchengemeinden, Vereine, Gewerkschaften sein. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Natürlich wesentlich ist natürlich auch die Wahlentscheidung. Die Widerrede, ich bin Historiker, ich sage, mein Feld ist die historische Aufklärung. Ich möchte bestimmte Begriffe erstmal erklären, die hier plötzlich wieder eingespielt werden. Vielleicht, um sie auch ein wenig zu entzaubern. Also wie gesagt, da jeder und jede haben da, glaube ich, ihr eigenes Feld, um sich ja diesem Irrsinn auch entgegenzustellen.
Sagt der Historiker Volker Weiß. Sein neues Buch trägt den Titel Katechon zur Wiederkehr der politischen Theologie in der Gegenwart. Erschienen ist es bei Klett-Cotta, 128 Seiten, ein Essay, 18 €. Danke für das Gespräch auf Radio 3, Volker Weiß.
Sehr gerne.